Ja, naja, es ist also hier im Beginn dieses Garten Edens, also da ist wirklich dieser springende Punkt, wo es in die Ätherwelt hinunterkommt. Das ist ein gewaltiger Sprung eigentlich jetzt von der Seelenwelt hinunter da in die Ätherwelt. Und da beginnt es eben total zu stauen irgendwo. Und letztlich ist da an diesem Berührungspunkt kommt auch das Böse das erste Mal herein. Das ist also gar nicht zufällig. Das hat auch was damit zu tun, dass das Ätherische hat ja sehr viel mit der Zeit zu tun, mit dem Fließen der Zeit. Im Astralischen ja, gibt es auch so etwas Ähnliches, aber wenn, kommt es aus der Zukunft einem entgegen und es ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir Zeit nennen. Aber die Zeit konkret genommen ist eigentlich das fließende Ätherische, das darin besteht eigentlich, dass solche gesetzmäßigen Wachstumsprozesse jetzt entstehen und dass auch verschiedene Wesen sich gestalten, aber mit unterschiedlichem Tempo sich gestalten. Das ist nämlich der wesentliche Ursprung dann des Bösen, sozusagen, wenn man es so nehmen will. Steiner hat oft gesagt, also das Böse ist ein zeitversetztes Gutes. Ja, also etwas, naja, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendetwas, was zur ägyptischen Zeit, in der ägyptischen Epoche eigentlich genau das war, was man tun sollte und was man erstreben sollte, wenn ich das jetzt ganz unverändert in die heutige Zeit übernehme, dann ist es ein absolut hemmendes Element. Dann hält es mich eigentlich auf einer Epoche fest, die vor 5000 Jahren aktuell war und die jetzt überhaupt nicht zeitgemäß ist, nicht in die Zukunft führt, sondern eigentlich zurückhält in die Vergangenheit. Und dadurch wird es zu einer sehr starken Widerstandskraft, zu einer Widersacherkraft eigentlich in Wahrheit. Also das ist das Grundprinzip, das hinter der Entstehung des Bösen steckt. Dass also im Laufe der Entwicklung bestimmte Wesenheiten auf einer bestimmten Stufe stehen bleiben beziehungsweise sich nur mehr langsamer weiterentwickeln, andere vielleicht vorauseilen, sogar über den momentanen Stand hinaus schon etwas aus der Zukunft vorhernehmen. Das sind dann eben im Übrigen welche, die sehr viel aus der Seelenwelt herunterholen können, weil die Seelenwelt kommt aus der Zukunft entgegen, wenn man es also überhaupt in zeitlichen Begriffen fassen will. Wobei also dieser Begriff auch selbst, dass die Zeit da aus der Zukunft entgegenkommt in der Seelenwelt, eigentlich auch nur Sinn hat, wenn ich es im Vergleich nehme zur Ätherwelt. Das heißt, die Seelenwelt für sich genommen ist diese Art von Zeitbegriff weder was aus der Zukunft kommt, noch was normal fließt, nicht in unserer Art sinnvoll eigentlich in Wahrheit. Aber wenn ich daneben das Ätherische sehe und sehe da die fließende, die strömende Zeit darin, dann sehe ich halt zumindest, wenn aus dem Seelischen etwas kommt, das kommt mir aus der Zukunft entgegen. Also da macht es dann Sinn, an dieser Berührungsfläche sozusagen zwischen Seelenwelt und Ätherwelt. Und da tritt aber eben das überhaupt erst auch auf, dass dieses Phänomen, dass wirklich so ein unterschiedliches Entwicklungstempo der einzelnen Wesenheiten auftreten kann. Man merkt es schon, wenn man zum Beispiel in die Meditation geht oder so, dann ist man in der völligen Zeitlosigkeit in Wahrheit drinnen. Also da spielt es keine Rolle. Jetzt beginnt es aber da eine Rolle zu spielen. Also wir kommen genau an die Grenze jetzt, wo das eine Rolle zu spielen beginnt. Und das heißt, wo immer Wesenheiten auch mit dem Ätherischen in Berührung kommen, entsteht automatisch das Phänomen, dass manche sich schneller entwickeln und manche sich langsamer entwickeln. Und aus dieser Differenz heraus, aus dieser Spannung heraus, entstehen die Widerstandskräfte, die Widersacherkräfte auch. Also wenn man es wesenhaft fasst, eben, weil geistige Wesen stecken eben dahinter, dann sind das die den Widerstand bringen, die sich halt langsamer entwickeln. wobei sie dann, wie bei den luziferischen oder arimanischen Wesenheiten, sie noch natürlich dadurch den Menschen besonders gefährlich sind. Es sind Wesenheiten, die eigentlich seiner Entwicklung vorangegangen sind. Also etwa zum Beispiel die arimanischen Wesenheiten haben sich auf der alten Sonne entwickelt. Da haben sie noch im Wesentlichen ihre normale Entwicklung durchgemacht, aber da sind dann im Laufe der Zeit schon welche zurückgeblieben und das sind die, die heute unsere arimanischen Gegner sind sozusagen. Also die sind auf dieser alten Sonnenwelt zurückgeblieben. Und die luziferischen Wesenheiten erst auf der nächsten planetarischen Inkarnation auf dem alten Mond. Da sind die zurückgeblieben. Das heißt, die waren während des meisten Teils der Mondenentwicklung noch auf einem normalen Entwicklungsniveau und dann sind sie aber zurückgeblieben. Und zwar bei ihm einmal gerade die Wesen, die damals eben ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben, muss man dazu sagen. Es gab eben vor uns auf dem alten Mond sind die Wesenheiten, die heute die Engelwesenheiten sind, haben damals ihre Menschheitsstufe durchgemacht. Das heißt, sie haben damals ein Ich entwickelt, sind dadurch zu geistigen Wesenheiten geworden. Weil ohne Ich, das Ich ist sozusagen das niederste geistige Prinzip, wenn man so will. Also dort fängt es an, wenn ein Wesen das Ich bekommt, dann kann man es als geistiges Wesen ansprechen. Was zum Beispiel die Elementarwesen, die in der Natur wirken, nicht sind. Die haben kein eigenes Ich. Das heißt, sie sind sehr stark abhängig von höheren geistigen Wesenheiten, dass von dort das Geistige hereinkommt. Aber sie selber können also schöpferisch gar nichts entwickeln. Und eben bei diesen Engelwesenheiten, die auf dem alten Mond ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben, ihr Ich entwickelt haben, sind eben welche zurückgeblieben und die sind einmal die eigentliche Spitze der luziferischen Wesenheiten. Es sind nur im Zuge dessen aber auch höhere Hierarchien auch gleich zurückgeblieben. Also es geht dann durch höhere Hierarchien auch, aber primär sind es einmal so diese Engelwesenheiten vom alten, also die heutigen Engelwesenheiten, die auf dem alten Mond ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben und dieses Ziel aber nicht vollkommen erreicht haben. Und das heißt, sie sind heute Wesenheiten, die weiterentwickelt sind, zwar als der Mensch, weil sie ja eigentlich schon Mensch auf dem alten Mond fertig hätten werden sollen. Sie sind also teilweise aber erst während unserer Erdentwicklung damit fertig geworden, haben aber auch etwas Engelhaftes auch mit dabei, halt nicht so vollkommen entwickelt wie die regelrecht Fortgeschrittenen. Und dadurch aber, dass sie so eigentlich so zwischen Mensch und Engel irgendwo stehen, haben sie natürlich eine sehr gute Zugriffsmöglichkeit auch auf den Menschen, weil sie doch eine sehr starke Verwandtschaft noch mit ihm haben. Und ja, was so weit geht, dass in alten Zeiten der Menschheitsentwicklung sich solche Wesenheiten sogar noch in menschlichen Leibern verkörpern konnten. Und dadurch gerade dann eine führende Rolle hatten. Also na klar, weil sie natürlich den Menschen, die erst ganz am Anfang ihrer Menschheitsstufe standen, weit überlegen waren in Wahrheit. Das heißt, das waren diese alten Priesterkönige und so, das waren alles solche luziferischen Wesenheiten in Wahrheit. Also in der lemurischen, ja noch in die atlantische Zeit hinein, durchaus noch in die atlantische Zeit hinein.
Die also, Halbgötter, die man...
Ja, genau, das sind alles diese Halbgötter, genau. Das, wenn man auch, was bei den griechischen Göttern, oder so, die ganzen griechischen Götter, das sind auch aus der Kategorie heraus, in Wahrheit. Mhm. Also Zeus und die alle in Wahrheit, das sind eigentlich luziferische Wesenheiten. Darum, wenn man diese griechischen Sagen liest, die haben manchmal Menschen dort schon als sehr. Und das liegt aber nicht nur daran, dass die Griechen halt ihre Fehler hineinprojiziert haben, sondern es liegt eben auch daran, dass dort luziferische Wesenheiten dahinter stecken, die in gewisser Weise sogar diese Schwächen bei den Menschen angeregt haben auch. Also es ist fast umgekehrter Weg irgendwo. Und
Also es gibt mehrere Luziferien.
Es gibt, es gibt mehrere. Wenn man jetzt groß von Luzifer spricht, dann ist das eigentlich diese Gemeinschaft aller dieser Gesamtwesen. Die, wie es im Geistigen halt so ist, sind die nicht so getrennt voneinander. Sie wirken dann oft sehr einheitlich zusammen als gesamtes Wesen. Und dahinter stecken dann natürlich höhere luziferische Hierarchien auch. Also, das heißt, höhere geistige Wesenheiten, die in ihrer Entwicklung zurückgeblieben sind. Weil das setzt sich praktisch durch alle Hierarchien irgendwo fort. Und man könnte es jetzt also ganz von der anderen Seite betrachten, wenn es diese Differenzierung in fortgeschrittene, weniger fortgeschrittene Wesenheiten nicht gegeben hätte, hätte das Ätherische gar nicht entstehen können. Man kann es auch umgekehrt so betrachten. Also, und das Ätherische ist eben im Vergleich zur Seelenwelt eben schon ein Verdichtungszustand, ein Verhärtungszustand in Wahrheit. Auch wenn es noch so beweglich und lebendig ist, aber es ist trotzdem gegenüber dem rein seelischen Leben ist es was Verhärtetes in Wahrheit schon. Aber durchaus notwendig dann namentlich also für die Menschheitsentwicklung, weil sonst gäbe es nicht die Möglichkeit dann, dass es sich noch weiter bis zum Physischen verdichtet. Und dann hätten wir nicht die Möglichkeit, uns in physischen Leibern zu verkörpern, so wie wir sie heute haben, nämlich. Und dadurch gerade hier im physischen Leib unser wirklich ganz freies Ich zu entwickeln, weil so tief heruntergestiegen ist ja bis jetzt noch keine andere Wesenheit. Aber man sieht auch, welche Gefahren damit verbunden sind, weil bei diesen Engelwesenheiten, also heutigen Engelwesenheiten, die auf dem alten Mond ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben, die sind ja noch gar nicht so tief ins Physische hinuntergestiegen wie wir. Also es gab höchstens das Wasserelement, also das feste Erdelement gab es auf dem alten Mond noch nicht. Ätherisches gab es schon, es gab aber nicht den Lebensäther zum Beispiel, es gab also den Wärmeäther, es gab den Lichtäther, es hat sich entwickelt der Klangäther, also diese Sphärenharmoniekräfte, da steckt natürlich noch Höheres dahinter, weil es prägt sich im Ätherischen, im Klangäther aus, aber es gab noch nicht den Lebensäther, also nicht das Erdelement und nicht den Lebensäther, die beiden gab es nicht. Also der Lebensäther ist das feinste in gewisser Weise, aber auch die mächtigste Ätherkraft in gewisser Weise. So mächtig, dass sie eben dann auch das Physische gestalten kann und bearbeiten kann. Während der Klangäther zum Beispiel wirkt ins Wässrige hinein und der Lichtäther wirkt ins Luftelement hinein. Nur der Wärmeäther wirkt in der physischen Wärme, die man schon immer als eigentlich stofflich bezeichnen kann. Aber trotzdem gibt es auch da die Unterscheidung physische Wärme, ätherische Wärme.
Wenn man sagt, die Wesenheiten haben ihre Menschheitsstufe durchgemacht,
ja.
Was heißt das? Ich meine, sie waren nie verkörpert wie wir.
Sie waren nie verkörpert wie wir, nein, richtig.
Und was bedeutet Menschheitsstufe?
Menschheitsstufe heißt, dass ein eigenes, individuelles Ich entwickeln. Und
frei.
Naja, das ist eben der Haken dran. Wie frei, das ist durchaus unterschiedlich. Zum Beispiel auf den unterschiedlichen planetarischen Entwicklungsstufen ist das sehr, sehr unterschiedlich. Ich heißt, es ist ein Tor geöffnet, wirklich bis in die höchste Welt, aus der das Schöpferische kommt. Das heißt, etwas von diesem schöpferischen Urquell kann da durchkommen. Wie frei das ist, ist ein anderes Kapitel. Also, eigentlich ist es erst beim Menschen so weit, dass wir ganz frei darüber entscheiden können, ob und was wir durch dieses Ich hereinlassen und was nicht. Bei den uns vorangegangenen Wesenheiten, die die Menschheitsstufe durchgemacht haben, herrscht da viel weniger Freiheit. Es ist ein Tor da, das ist offen immer einfach. Und dadurch kommt Geistiges aus höheren Bereichen herein, aber sie haben nicht die Möglichkeit, das zu verweigern sozusagen und zuzumachen. Sondern sie sind jetzt so reif, dass durch sie das Geistige unmittelbar strömen kann. Aber sie haben nur einen sehr beschränkten Einfluss darauf, was und wie viel da hereinströmt. Das wird also dann durchgetragen eigentlich durch die ganzen Hierarchien, die darüber stehen. Also die höchsten Hierarchien, die Seraphim, nehmen es eigentlich unmittelbar aus der schöpferischen Quelle entgegen. Und ganz und gar nicht in Freiheit, in Wahrheit. Ganz und gar nicht in Freiheit, sondern sie nehmen unmittelbar und in großer Fülle das entgegen, was aus dieser schöpferischen Quelle oder, wenn man so will, aus der Trinität herausfließt. Und sie geben es weiter an die Hierarchien, die unter ihnen stehen. Natürlich wird das Tor von Hierarchie zu Hierarchie nach unten immer enger und immer kleiner und es kommt weniger durch. Aber im Grunde ist der Mensch der Erste, der eben die Freiheit hat, dieses Tor größer oder kleiner zu machen.
Aber erst, wenn er sich seines Ich
bewusst... Ja, genau. Also sagen wir so, wir sind auf dem Weg dazu, in Wahrheit. Also das ist eigentlich in unserer Zeit jetzt gerade erst am Anfang, in Wahrheit. Und in alten Zeiten war es auch noch ganz genau so, dass es eben Menschen gab, bei denen das Tor weit offen war, aber ohne dass sie was dazu beigetragen haben. Sondern das wurde halt von oben geöffnet im Grunde. Und dann ist durch diese Menschen sehr viel hereingekommen, aber sie hatten weder die Möglichkeit, das durch ihr Zutun größer oder kleiner zu machen. Sondern das war
angemessen ihrer Aufgabe.
Angemessen ihrer Aufgabe. Genau, genau, genau.
Was sie aushalten und was sie
richtig
als Aufgabe haben.
Richtig.
So viel kommt rein.
So viel, ganz genau. Ganz genau, und sie hatten eigentlich keine Mitbestimmungsmöglichkeit in Wahrheit darüber. Und das ist aber heute das Entscheidende. Ich meine, der Durchschnittsmensch steht heute fast auf der Stufe, wo das Tor mal ziemlich zu ist oder fast ganz zu ist. Und durch die Stufe muss man aber auf jeden Fall durchgehen. Weil sonst ist die Freiheit nicht möglich. Also es muss eine Entwicklungsstufe zumindest eine Inkarnation geben, wo das Tor wirklich zu ist. Weil sonst bleibt die Freiheit immer erfasst in Wahrheit. Also das muss kommen und aufgehen wird es ab diesem Zeitpunkt nur mehr dann, wenn der Mensch aus dem Willen des eigenen Ich heraus es öffnet. Etwas dazu tut, um es zu öffnen. Es gibt natürlich jetzt sehr, sehr lange Übergangszeit, es wirkt viel Altes nach, das ist klar. Das ist sicher sogar noch, wenn man es weltweit betrachtet, die größere Anzahl, wo einfach ein bisschen was noch hereinkommt, und weil sonst würde schon längst alles zugrunde gegangen sein. Also wir sind auf diese alten Kräfte sozusagen oder auf diesen alten Zugang zum Geistigen durchaus noch angewiesen in Wahrheit als Menschheit. Nur es muss uns bewusst sein, darin kann nicht die Zukunft liegen. Es ist etwas, was uns jetzt noch ein bisschen trägt und namentlich also die ganze Menschheit noch trägt sehr stark, aber unsere Zukunftsaufgaben können wir in Wahrheit damit nicht mehr lösen. Die erfordert Menschen, die durchgegangen sind durch diesen Nullpunkt, wo das Tor wirklich geschlossen ist, und die aus jetzt wirklich bewusstem eigenen Wollen heraus dieses Tor öffnen.
Und zu machen, was sie wollen.
Ja, natürlich. Dadurch kommt das jetzt herein, weil sie öffnen es nicht irgendwie sozusagen, ist so schwer bildlich darzustellen, aber sie bestimmen auch sehr stark mit, was hereinkommen kann und vor allem, was nicht hereinkommen soll. Also sie können durchaus sagen, stopp.
Du nicht.
Du nicht.
Aber das ist auch gefährlich.
Natürlich, absolut.
Die Freiheit ist zweischneidig.
Sie ist absolut zweischneidig. Ich meine, und man muss sich denken, dass das wirklich einmalig, einzigartig im Schöpfungsgeschehen überhaupt ist, wenn ich es jetzt beziehe auf diese ganzen planetarischen Entwicklungsstufen, weil das wirklich das erste Mal ist, dass diesem untersten Wesen, das gerade anfängt, ein geistiges Wesen zu werden, diese Möglichkeit zugestanden wird, selber zu entscheiden, letztlich darüber, wie weit ich ein geistiges Wesen sein will oder nicht. Weil natürlich, wenn ich das Tor jetzt komplett zumache, wenn ich den Zustand beibehalten würde, würde ich auch das Ich auslöschen, in Wahrheit. Und weil, wenn das Tor dauerhaft zu ist, ist das Ich weg. Und weil dann ist es eigentlich kein Tor mehr, sondern dann ist es vermauert, wenn ich es nie wieder öffne. Und dann würde der Mensch aufhören, ein geistiges Wesen zu sein, weil ein geistiges Wesen ist er dadurch, dass er das Tor offen hat zur schöpferischen Quelle. Also das ist das Zweischneidige. Um die Freiheit zu entwickeln, muss ich geradezu das Ich sogar gefährden. Aber ohne dem geht es nicht. Weil sonst kriegst du wieder die Freiheit nicht. Also wir werden auf einen Punkt hingeführt, wo wir eigentlich fast in Gefahr sind, das Ich zu verlieren.
Naja, aber er wird durch die Schlafphasen oder unbewusste Phasen ja durch dieses Ich genährt sozusagen oder noch hingehalten, wie es bewusst wird, oder?
Ja, natürlich. Aber es ist der... Oder es wird irgendwann sogar, also für die Menschheit, also eine ganz entscheidend kritische Phase kommen, wo die Freiheit wirklich so stark ist, dass man willentlich das Tor völlig zuschließt. Und dann auf das Ich, zumindest in dem Sinn, wie es für den Menschen gedacht ist, verzichtet, vielleicht dann das Tor öffnet, zum Beispiel zur alemannischen Welt. Aus freier Entscheidung heraus sagt, ich gliedere mich jetzt dieser alemannischen Welt zum Beispiel an und scheide damit ganz aus der eigentlichen Menschheitsentwicklung in Wahrheit aus und geht einen völlig anderen Weg. Und der sich dann einmal überhaupt komplett davon, von der Menschheitsentwicklung trennen wird.
Und das sind, ich kann das nicht als Gefahr sehen. Warum? Weil wir wissen, dass diese Wesenheiten, die auch zurückgeblieben sind, auf Befehl sozusagen zurückgeblieben sind, damit etwas geschieht. Ja? Und ich kann jetzt schwer eine Schwierigkeit sehen, wenn
na, das ist schon, das ist, das ist schon richtig. Nur der Punkt ist halt so. Ich meine, Schwierigkeit, ja, das ist eine gute Frage. Aber es wird so sein, dass also zumindest ein Teil dieser arimanischen Wesenheiten halt wirklich einen ganz anderen Entwicklungsweg nehmen wird. Und das heißt, wenn ich dort mit, das heißt, nicht alles wird dann wieder den Anschluss finden. Die luziferischen noch eher, aber bei den arimanischen wird es schon sehr schwierig werden. Da ist, und ganz extrem stark wird es dann bei den sogenannten Asuras werden. Das sind die Wesenheiten, die schon auf dem alten Saturn zurückgeblieben sind. Die also schon dort, die dort ihre Menschheitsstufe gemacht haben und dort bereits zurückgeblieben sind und dieses Prinzip beibehalten haben. Das sind Widersachermächte, die in der Zukunft sehr bedeutsam werden, die noch stärker, noch mehr Herausforderung für die Menschheit bedeuten als die arimanischen Wesenheiten etwa. Und die,
aber sie erfüllen alle ihre Mission.
Sie erfüllen alle ihre Mission, das ist das eine. Aber trotzdem wird es so sein, dass ein Teil aus dem ganzen Schöpfungsgeschehen sozusagen herausbricht und einen separaten Weg geht, der nicht mehr zurückfindet. Und es werden gewisse Wesenheiten mitgehen, es werden Asuras mitgehen.
Mit Hilfe unserer freiwilligen Entscheidung.
Ja, das wird mit eine wesentliche Rolle spielen, ja. Das wird mit eine wesentliche Rolle spielen, ganz genau. Und das ist der Punkt natürlich, aber um die zur Zeit, also insbesondere die alemannischen Wesenheiten, so erpichtert sind, dass sie wirklich Menschen voll und ganz für ihr Reich gewinnen. Weil sonst können sie dieses Ziel nämlich nicht verwirklichen, ohne den Menschen. In ihrer eigenen Freiheit liegt es nämlich nicht, das zu erreichen. Aber mit Hilfe des Menschen kann es gelingen. Und dann wird wirklich das entstehen, was wir, glaube ich, das letzte Mal angesprochen haben, mit dieser achten Sphäre, die eben achte Sphäre genannt wird, weil sie etwas ist, was als achtes neben diesen sieben planetarischen Entwicklungsstufen steht und etwas völlig anderes bedeutet. Und dann in der Zukunft überhaupt einen ganz anderen Weg geht. Das heißt, da trennt sich das dann. Und das heißt, das hat mit der regulären Menschheitsentwicklung dann überhaupt nichts mehr zu tun. Und findet auch nicht mehr den Zugang dazu.
Das heißt, die völlige Auflehnung gegenüber der höchsten Kraft?
Ja. Ja. Ja.
Aber die ist die mächtigste. Die kann das weg,
ja,
zurückholen, wann immer sie will.
Jein. Sie konnte das bis jetzt immer. Sie konnte es bis jetzt immer. Aber mit dem Menschen ist eine Stufe, wo der Mensch mitentscheiden darüber kann. Gewisse Dinge, nämlich das, was der Mensch an Geistigem hereinholen kann oder eben nicht hereinholt, das steht letztlich in gewissem Sinn unter der Kontrolle des Menschen. Und nicht mehr unter der Kontrolle, wenn ich das jetzt so wie irdischen Begriffen ausdrücke. Aber das heißt, nämlich wirklich, und das ist ja dann das, was im Christusprinzip so ganz besonders stark betont wird, dieses eigentlich aus der Allmacht sogar in die absolute Ohnmacht hineinzugehen. Sich völlig in die Hand der Menschen zu begeben. Das ist ja dieses Großartige dieser menschlichen Inkarnation des Christus, dass er sich damit völlig seiner Allmacht begeben hat. Vollkommen. Also es gab niemand Ohnmächtigeren sozusagen als den Christus selber. Also er hätte gar nichts tun können. Und ein bisschen was davon sozusagen bleibt für die ganze Entwicklung zurück. Es ist eben, es bleibt das, dass der Mensch also mit einen Einfluss darauf hat. Und nicht zum Schluss also durch die Allmacht der schöpferischen Quelle sozusagen alles wieder ausgelöscht oder wie auch immer werden kann oder repariert werden, wie man immer es nennen will. Und das ist das absolut Neue, das gab es also bis jetzt noch nie. Das wurde noch nie riskiert. Aber das ist natürlich auch also für das höchste Schöpferische, also es ist jetzt, wie soll ich das so schwer zu sagen, wenn ich sage, es ist auch für diese höchste Quelle ein Fortschritt, aber da gibt es doch eigentlich keine Zeit und wie schaut das aus, also es ist schwer in Begriffe zu fassen, aber es bedeutet jedenfalls einen gewaltig neuen Schritt auch für alles das, was zukünftig einmal schöpferisch hervorgebracht wird, als neue Welten zum Beispiel. Weil dieses Prinzip der Freiheit wird von da an jeder neuen Schöpfung, die entsteht, einverwoben sein in einer gewissen Weise.
Also ich habe etwas geschaffen, das dann erschaffen kann, unabhängig von mir.
Ja, schön. Ja, genau. Das ging erst nach einer langen Entwicklungszeit sozusagen, aber ich schaffe sozusagen ja geradezu dadurch neue Schöpfungsquellen eigentlich. Und das ist eigentlich was Großartiges, dass wir als Menschen da teilnehmen können daran sozusagen. Aber
so gesehen sind wir wirklich Gottes Kinder.
Ja, absolut. Absolut. Absolut.
Die Eltern freuen sich auch, wenn das Kind dann weiter schafft.
Ja.
Ach, das ist die größte Liebe.
absolut.
Ja.
Absolut. Ich meine, das ist das Grundprinzip, richtig, auf das es hinläuft. Ich meine, und dass es nicht von Anfang an da war, zeigt nur, dass es ein weiter Weg war, dass sowas überhaupt möglich wird. Das ist nicht so, dass das jetzt sozusagen aus der Schöpfungsquelle jetzt erst mit der Erdentwicklung so als neue Idee herausgefallen ist, sondern das wurde eben lange vorbereitet, dass das überhaupt möglich ist. Mhm. Und
lang wächst das Kind.
Ja, absolut. Na klar. Ich meine, das ist überhaupt das, was in jeder Erziehung, in jeder Pädagogik die Grundlage einmal sein muss. Also ich muss absolut eigentlich den Willen haben, dass das Kind, der Schüler, über mich hinaus wächst. In irgendeiner Beziehung wenigstens. Also das muss das Grundmotiv sein. Also wenn ich als Lehrer denke, ich bin der Gescheitere und muss das eigentlich immer irgendwie dokumentieren, dann läuft es völlig falsch. Weil das wäre ja Widersinn. Ich brauche mir das ja nicht logisch überlegen, weil dann müssen sie immer dümmer und dümmer werden eigentlich und immer unfähiger. Dann wird es immer nur bergab gehen in Wahrheit. Also, und vor allem muss ich eben die Freiheit zulassen, auch bei dem Schüler oder ihn dorthin leiten, eben, dass er diese Freiheit da ergreift und ihm eigentlich Mut machen. Du, das ist zwar ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, dass du das machen wirst, aber es ist deines. Und ich helfe dir vielleicht jetzt dabei, dass es auch wirklich dass du es schaffst, dass du das durchziehen kannst, aber nicht, du musst das machen, was ich da vorgesetzt habe. Das ist in der Praxis natürlich nicht immer so leicht und überhaupt mit diesen ganzen vorgegebenen Lehrstoffen und allen Dingen und man sagt das und das und so müssen sie es können und dieses und jenes und eigentlich warten wir auf die, die mal vieles davon hinwegfegen werden. Was schon bei manchen Dingen bitter notwendig wäre, wo man in alten Denkmustern und Anschauungen drinnen stecken, die seit Ewigkeiten schon in Wahrheit nicht mehr funktionieren und immer nur Schwierigkeiten machen und trotzdem aber dann weiter verzapft werden. Weil natürlich auch Machtsysteme dahinter sind, die sich an das klammern, die darauf aufgebaut sind und die sie natürlich dann auch erübrigen würden. Und darum lassen Sie auch die Politik, die Schulen und die Bildung nicht aus. Weil wenn da wirklich Freiheit herrschen würde im Bildungswesen, dann wird vieles ganz anders ausschauen. Und dann würden Menschen herauskommen, die sich nicht so leicht in alles einspannen lassen würden. Weil es schimpft zwar heute jeder, aber in Wahrheit läuft er trotzdem mit, weil er selber gar keine anderen Ideen in Wahrheit hat. Ich meine, weil schimpfen ist ja noch relativ leicht, zu sagen, er macht alles schlecht. Aber wo sind dann wirklich die neue Wege gehen, die ja wirklich gangbar sind und die neue Ideen hereinbringen? Das sind wenige, ganz wenige. Also am wenigsten sind das die dann immer groß schimpfen auf die Politiker. Die, wenn ich dir oben hinsetzen würde, wäre es wahrscheinlich noch schlechter.
Aber die Flügel sind schon längst weggesägt.
Ja, die sind schon längst weggesägt, ja. Die sind schon längst weggesägt. Das ist so vielfach, das ist so vielfach leider Gottes auch. Es gibt natürlich viele Menschen, die sehen, also, dass manches schief läuft und falsch läuft und sie wollen dann was anderes machen und im Prinzip haben sie genau dieselben Denkmuster. Das nehme ich von der Art des Denkens her. Ich meine, sie sind alternativ und wollen biologisch oder sonst wie, aber wenn sie das Biologische genau mit denselben Denkmitteln behandeln, wie es sonst gemacht wird, dann kommt dabei letztlich auch nichts anderes heraus. Kann nichts anderes herauskommen. Das ist das große Problem, wo ich mir oft denke, das wird es nicht lösen. Ich meine, wenn ich das biologisch-dynamische hernehme und das wirklich vom Kern her nehme, da ist wirklich eine ganz andere Denkweise dahinter dann. Und eine ganz andere Anschauungsweise der Natur dahinter. Und nur, das wird halt von sehr wenigen überhaupt verstanden, oder verstanden ist vielleicht sogar das falsche Wort, empfunden oder erkannt, aber eben nicht verstandesmäßig erkannt. Und ich kann natürlich Erfolge davon oder Wirkungen davon dokumentieren, aber wenn ich einfach versuchen will, es sozusagen mit den jetzigen naturwissenschaftlichen Mitteln zu beweisen, dann wird es nicht funktionieren. Und manches läuft aber dann halt so in die Richtung, weil viele wenden es halt an, aber sie denken trotzdem nicht in der richtigen Weise darüber. Das heißt, sie tun dann eigentlich was, was sie im Kern gar nicht verstehen. Und das hat natürlich in Konsequenz schon einen Einfluss darauf, wie fruchtbar die ganze Geschichte wird. Weil das ist eben dann auf der Ebene nämlich nicht mehr zu trennen davon, vom Menschen, der es tut und welche innere, nicht nur moralische Haltung, das natürlich auch, aber auch welche Denkungsart er hat, welche Art zu denken er hat. Weil ich kann zwar die Worte Geist und alles Mögliche gebrauchen, kann trotzdem ganz materialistisch denken. Von der Art, wie ich denke. Und das ist das Problem. Das ist also oftmals drinnen, wo man sich denkt, die streiten zwar miteinander, aber eigentlich verwenden es beide dieselben untauglichen Mittel, um das Leben zum Beispiel wirklich zu erfassen und zu fördern. Und das ist eines der Probleme, die ich zurzeit sehe, die aber auch schon zu Steiners Zeiten sogar sichtbar geworden sind, bei diesen ganzen, wenn man so will, Tochterbewegungen, die aus der Anthroposophie herausgewachsen sind, in Landwirtschaft, Waldorfpädagogik, dass dann teilweise Leute betreiben, die eben den eigentlichen geistigen Kern gar nicht mehr erfassen. Und für dies halt eben eine Methode wird, die sie im Grunde aber mit derselben Art des Denkens betreiben wie alle anderen auch, die im Grunde materialistisch denken und die daher im Grunde auch materialistisch denken. Und die vielleicht halt gewisse äußere Formen durch Tradition weitergeben und das Morgenfest, das Tisch und alles Mögliche, das ist ja schön, aber das ist es, das genügt dann nicht. Und das ist also sehr, sehr stark zurückgegangen, dieser Austausch ja wirklich mit den Wurzeln, aus denen es kommt, also mit der eigentlichen Anthroposophie. In immer mehr Waldorfschulen ist das der Fall, dass die Lehrer von den geistigen Quellen wenig Ahnung haben, auch wenig Lust, sich damit zu beschäftigen. Es ist halt eine pädagogische Methode, wie es halt andere pädagogische Methoden auch gibt. Und das ist ja schöne und das ist menschlich und nett. Und also ich will jetzt gar nichts total Negatives sagen. Es ist sicher viel besser als manch anderes. Aber das genügt alles für die Zukunft in Wahrheit nicht. Es ist überall sichtbar, bei den Mauern draußen genauso in der Schule. Ist genauso, also das ist fast überall das Problem. In der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, es gibt viele, die das tun und keine Ahnung kommt davon, was die geistigen Wurzeln sind. Sie befolgen halt die Rezepte und sagen, ja, das funktioniert und das passt. Im Weinbau wird sehr viel damit gemacht, also in Frankreich großflächig interessanterweise, obwohl die Franzosen also mit Anthroposophie überhaupt nichts am Hut haben. Also dort ist Anthroposophie kaum vertreten, aber lustigerweise gerade biologisch-dynamische Landwirtschaft im Weinbau ist überraschend weit verbreitet. Einfach weil es gut funktioniert. Und dann sind sie überzeugt davon und die haben natürlich aber keine Ahnung von den geistigen Wurzeln und interessieren sich auch nicht dafür. Und nur das wird auf lange Sicht dem nicht genügen. Das wird nicht genügen. Und das heißt, diesen Kern, an den müsste man herankommen. Dazu muss man natürlich auch Anthroposophie so an die Menschen heranbringen, dass sie aber auch wirklich was durch dieses Tor hereinholt. Und nicht eben auch nur verstandesmäßige Interpretation dessen ist, was der Steiner hinterlassen hat an Schriften. und was sofort tot ist, wenn ich es nicht durch ein lebendiges Denken zu seiner Quelle kommen kann und es dann im lebenden Zustand eigentlich erfasse. Weil wenn ich es nur als toten Buchstaben habe, ist es auch noch nicht sehr viel. Also das, ich meine, da steckt unheimlich viel dahinter, aber es muss erst zum Leben gebracht werden durch den, der es jetzt liest oder der es vertritt, der es weitererzählt und so weiter. Und zwar ganz individuell, eben durch das eigene Ich. Und daher können, wenn zwei Leute über denselben Zyklus von Steiner was erzählen oder sagen, können sie es von ganz verschiedenen Standpunkten erzählen und beide können absolut recht haben und beides ist berechtigt und die Bereicherung ist gerade, dass es von so verschiedenen Seiten kommt. Und wenn nur ein dritter, vierter dazu kommt, der es noch von einer anderen Seite erzählt, noch besser. Weil man muss ganz wegkommen von dem, es so eingleisig logisch darstellen zu wollen. Nicht, dass die Logik aufgebrochen wird, aber sie wird viel beweglicher und viel vielseitiger. Von jedem Standpunkt aus gibt es dann einen logischen Zusammenhang durchaus auch. Aber es gibt in dem von einer anderen Perspektive auch und von einer dritten, vierten, fünften. Und wenn ich dann, weiß ich nicht, die berühmten 12 Positionen von mir aus zusammen habe im Umriss, dann habe ich annähernd einen Rundumblick um das Ganze, was rund ist, richtig. Richtig. Aber sonst ist es total eingleisig. Und leider Gottes, das passiert aber so oft in den Zweigen, oder was das dann total in Streiten kommt, weil der eine hat die Linie, der andere die, und der eine sagt, na, aber es kann nur die geben, und der andere sagt, es kann nur die geben. Weil er selber nämlich nicht beweglich genug ist, die andere Position auch einnehmen zu können und von der Richtung die Sache anzuschauen. Und das zeigt, dass dann das Denken in Wahrheit völlig materialistisch ist, obwohl es im Grunde nur über Steiners Zyklen sprechen. Also über was Tiefgeistiges, aber mit völlig materialistischem Denken. Also das ist so, so weit verbreitet. Und da stirbt Anthroposophie, da stirbt alles Geistige. In dem also, darum ist dieses Beweglichwerden und Toleranz, aber Toleranz jetzt nicht so im banalen Sinne, sondern Toleranz ist wirklich mit totaler Offenheit und Freude eigentlich zu sehen, dass man einen anderen Standpunkt auch nahe bringt vielleicht. Aber ich muss mich dann einlassen darauf. Und es gibt dann überhaupt keinen Grund zu streiten darüber. Sondern zu sagen, so, jetzt haben wir beide was Neues gesehen. Du meine Perspektive, ich deine. Und dann ist es mehr als wenn es streiten, viel mehr als wenn es streiten darum, wer hat recht. In dem Fall mit Sicherheit beide nicht, weil damit nur dokumentieren, dass beide keine Idee davon haben, was Geistiges wirklich ist. Das haben sie damit einzig deutlich gemacht. Da können sie noch so viel wissen und noch so viel Zitate bringen und zeigen, wie viel Steiner sie gelesen und memoriert haben, was sicher ein Kunststück ist, weil man merkt sich die Sachen sehr, sehr schwer, was auch gut ist. Das ist nämlich eigentlich systemimmanent, dass man das sofort wieder vergisst. Und so soll es auch sein. Es soll einfach ein Anstoß sein, der deinen eigenen, ich will nicht sagen geistigen Blick, aber dein eigenes geistiges Erleben, auch wenn es noch kein Hellsehen ist, irgendwo anstoßen soll. Und damit ist der Zweck diese Bewegung, genau. Und damit ist der Zweck erfüllt. Und ja nicht, er hat so gesagt, Paragraph 1, Paragraph 2, Paragraph 3. Wenn ich das memoriere, das ist völlig sinnlos. Also daher macht es auch nie was, auch wenn man einen Vortrag anhört oder sowas, nachher, aber was war denn jetzt wirklich alles? Es ist weg. Macht nichts. Macht überhaupt nichts. Es geht nur darum, dass man die Gedankenbewegung mitgelebt hat und durchgelebt hat. Dadurch entstehen Kräfte oder können Kräfte entstehen.
Daran und kann man sich erinnern, an die Bewegung.
Ja, genau. Und mit der kann man oder muss man dann selber was tun. Und um das geht es eigentlich. Weil, und es geht auch gar nie um den Inhalt eigentlich. Das, der ist auch nur ein Mittel zum Zweck im Grunde. Es ist eine Ertüchtigung, dass man selber dann im Konkreten, und zwar wirklich in der konkreten Situation, dann im Leben, nämlich damit was tun kann. Weil Anthroposophie ja nie einfach nur darum, es ist nur darum geht, Wissen zu erwerben. Ich weiß jetzt etwas von den höheren Welten. Na und? Das wird die höheren Welten nicht besonders interessieren, dass wir jetzt auch ein bisschen was wissen davon. Da haben sie nichts davon. Und
tu was,
ja. Weil die anderen Menschen haben auch nichts davon. Ich weiß jetzt was über die höheren Hierarchien. Aha, und? Wenn du nichts tust damit, dann ist das eigentlich völlig nutzlos, dieses Wissen. Also es ist sowohl für die Erdenwelt als für die geistige Welt dann im Grunde völlig nutzlos. Also es ist eigentlich im Grunde ein Mittel, die eigenen geistigen Kräfte zu stärken. Und dann eben als Mensch auf eigene individuelle Weise etwas hereinzuholen. Also wenn es hilft, dem Menschen diese Fähigkeit zu entwickeln, dann hat es seinen Zweck getan. Also und das wird halt von vielen, vielen wirklich total missverstanden. Weil ich glaube, es geht um Inhalte, die irgendwo lernen und memorieren muss oder in irgendeiner Form. Das ist also ganz, ganz falsch.
Darum ist es auch schwer weiterzugeben.
Darum ist es auch wahnsinnig schwer, es weiterzugeben. Und es wird dann nur gelingen, wenn man wirklich mit einem eigenen authentischen Erleben in irgendeiner Form, wie einfach auch immer. Das kann ganz was Einfaches sein, ein ganz, ganz einfaches Erlebnis. Da muss man nicht schon der große Eingeweihte sein oder so, das geht's nicht. Aber es gehört eines eben schon dazu, der Mut dann, sich auf sein Ich zu stellen, wie klein auch immer es noch sein mag, aber also, größer wird es eigentlich nur dadurch, dass ich immer wieder den Mut aufbringe. Und sage, nicht weil, ja, ich habe recht, das ist das Ego, das geht es überhaupt nicht, aber zu sehen, ich muss eigentlich meinen individuellen Weg finden. Wie ich mit den anderen Menschen umgehe, wie ich ihnen begegne, wie ich in bestimmten Situationen reagiere, da kann es keine Schablone mehr geben für die Zukunft. So tut man das und so macht man das. Das war alles einmal ein Erziehungsmittel und als solches notwendig ist es vielleicht zum Teil auch noch, weil wir erst ganz am Anfang dieser Entwicklung sind, dass das Ich aus der Freiheit heraus was kann und namentlich den Kindern und Jugendlichen muss man helfen, dadurch vor allem, dass man selber ein Vorbild ist. Das ist das viel wichtiger, wenn es zu sagen, du darfst und du darfst nicht und du sollst nicht. Das wirkt halt heute auch gar nicht mehr so Ding. Aber wenn man selber es authentisch vorlebt, mit all den Schwierigkeiten auch, die man dabei hat, weil niemand von uns gelingt es so locker aus dem Handgelenk heraus und vollständig, wir machen auch immer wieder Patzer dabei. Das ist ganz normal und das gehört dazu. Also man soll ja jetzt nicht den Schein erwecken wollen, man wäre da perfekt und das wirkt dann eh auf 10 Kilometer schon nicht echt. Und die Kinder merken das sofort.
Wo ist die Grenze der Toleranz? Wollte ich wissen. Es gibt halt es gibt Sachen, es gibt Situationen, Menschen, die fördernd sind, wo man spürt, aha, das ist fördernd für mich, für meine Entwicklung.
Ja.
Man fühlt das
auch. Ja, ja.
Und dann gibt es wieder anderes, wo man ganz genau spürt, das hemmt mich. Wenn es jetzt um Menschen geht und diese Hemmung deutlich wahrgenommen wird, wo ist da die Grenze der Toleranz? Muss man sich da an sich selbst besinnen und sagen, aha, das hemmt mich in meiner Entwicklung, ich muss das weg ausräumen, aus dem Weg räumen.
Ja, naja, das ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Frage. Ich meine, es kann erstens einmal sein, dass verschiedene Menschen da sind, die auch von mir aus das Schicksal zusammenführt, wo jeder sehr unterschiedliche Aufgaben hat und die einander auch in die Quere kommen können, zumindest äußerlich. Ich meine, in Wahrheit innerlich, wo es wirklich alle aus der letztlich aus der geistigen Quelle schöpfen, halt auf individuelle Art. Im tieferen Sinn kann es kein Missverständnis geben. Aber nur das Problem liegt daran, dass wir halt nicht nur aus dieser Quelle schöpfen, sondern dass wir halt unser Ego auch haben. Und das kann sich sehr querlegen und da sind vieles sehr persönliche, das heißt letztlich egoistische Motive auch dabei. Und das sind meistens die eigentliche Ursache für die Hemmnisse, die damit entstehen. Mhm. Und die Toleranz bezieht sich eben wirklich vor allem einmal auf das, was aus dem geistigen Geschöpft wird und da hereinkommt, eben vielleicht von einer ganz anderen Seite, diametral entgegengesetzt dem, was bei mir kommt. Aber das würde ja eigentlich alleine nicht das Problem machen. Im Gegenteil, das wäre eine Bereicherung. Nur mit dem Ganzen verbunden ist das Ego, das mitschwimmt. Meines und seines. Da muss man unter Umständen einmal schneiden. Ja, sicher. Muss man. Muss man. Sagt, da hat es keinen Sinn. Das macht nämlich in Wahrheit für beide keinen Sinn. Mhm. Also dann muss ich abblocken oder ich muss sogar sagen, weil in dem Ego kann natürlich auch dann manches Bösartige drinnen sein. Also den eigenen geistigen Weg, den man gehen will, zerstören will, wirklich, und auf bösartige Weise zerstören will, na, dann muss ich wirklich einschreiten. Dann muss ich auch kämpfen. Dann ist nur mit
Ego.
Ja, gegen dieses Ego, genau. Nicht gegen das Ich, sondern gegen das Ego. Und du in Wahrheit damit dem anderen Ich, das heißt der anderen Individualität, sogar was Gutes und unterstütze ihn dabei. Weil eigentlich er stärker kämpfen müsste gegen sein eigenes Ego. Mhm. Und das heißt, wenn ich da dann kämpfe gegen dieses Ego, hilft es sogar dem Ich irgendwo, mit diesem ungehobelten Ego fertig zu werden irgendwo.
Das heißt auch, es gibt auch Konflikte, die...
Absolut, ja. Und es gibt auch Konflikte, die notwendig sind und die sehr heftig sein können. Durchaus, durchaus. Also es kann auch nicht bedeuten, dass man sozusagen jeden Konflikt aus dem Weg geht und sagt, ja, liebet euch, das stimmt schon alles, nur in der Praxis ist eben das Ego da, mit dem man sehr wohl auch kämpfen muss. Aber ganz stark, also.
Ja, ja.
Da war also Dr. Rösl Vorreiter. Mhm. Da hat er eingeschlagen wie nur. Da sind schon die Fetzen geflogen.
Gegen starke Egos.
Ja, gegen starke Egos. Ja, gegen starke Egos. Mhm. Gegen starke Egos. Also das sind zwei Dinge, die man wirklich total auseinanderhalten muss. Was aber in der Praxis schwer ist natürlich. Mhm. Weil sich das immer vermischt irgendwo. Weil niemand von uns bringt nur den rein geistigen Impuls herein, ohne dass gar keine Spur von seinem Ego darin mitschwimmt. Wenn wir es hereinholen, müssen wir es ja in unser Ego auch letztlich hereinholen oder durch unser Ego hereinholen. Sonst bringen wir es ja gar nicht auf die Erde herunter. Aber damit fängt schon an, schwierig zu werden. Dadurch kommt schon
wir haben nicht mal darüber gesprochen, wenn ein Konflikt entsteht,
ja.
Und oder habe ich das gelesen, das ist egal. Und da, wenn man jemanden scharf anspricht oder auch sogar schneidet, erbarmungslos, wenn man sieht, da muss man einschreiten,
genau.
In mich schützend.
Ja.
Ja. Meine Entwicklung schützend, dass man da neues Karma schafft.
Ja. Das ist ganz klar. Wie habe ich das unlängst formuliert, für die 10% Gutes, Richtiges, das wir aus dem Geistigen hereinholen, müssen wir 90%
neues Karma schaffen,
weil ohne dem geht es nicht. Das ist so ein bisschen das Faustmotiv, nicht? Weil wenn man strebend sich bemüht, er kommt ins Geistige letztlich, aber er lässt genug Karma zurück und es geht aber nicht anders. Mhm. Es geht nicht anders. Weil das schlimmste Karma wäre dann das, wenn ich sage, naja, dann tue ich lieber gar nichts. weil dann mache ich auch kein Karma. Na, das wäre die Katastrophe schlechthin. Dann habe ich 100% negatives Karma. Mhm. Gerade dadurch geschaffen, durch meine Unterlassungen. Mhm. Weil das Karma entsteht auch dort, wo ich das, was ich eigentlich aus meinem geistigen Potenzial heraus tun könnte, nicht tue. Das schafft nämlich auch Karma, weil alles, was dadurch schief geht in der Erdentwicklung, nehme ich dann mit auf meine Schultern, was ich hätte vielleicht verhindern können oder lindern können und das nicht getan habe. Dann habe ich genauso Karma auf mich geladen. Also ich kann nicht sagen, ja, mir geht das alles nichts an.
Ich kann nur hoffen, dass in der nächsten Inkarnation, dass wir uns anders treffen und das
so ist es, so ist es, ja, so ist es. Ja, so ist es, ja, so ist es, so ist es. Ich meine, die große Kunst ist dann auch im Innern, das heißt im eigenen Ich irgendwo wirklich das zu gewinnen, dass ich den nicht wirklich hasse oder sonst etwas, sondern es einfach zur Kenntnis nehme und zwar äußerlich vielleicht wirklich gewaltig kämpfe und innerlich aber trotzdem ganz versöhnlich bin, was sehr schwer ist. Aber das wäre für die Zukunft was ganz Wichtiges auch, weil wir werden viele Kämpfe noch auch äußerlich austragen müssen, also vor allem so seelische Konfrontationen und solche Dinge, das wird sehr stark werden. Und weil sich natürlich das Ego immer mehr auch breit macht und immer mehr die Widersacher dank der Knabbern von allen Seiten, oder als Mästen, wenn man so will, ist vielleicht besser gesagt. Und das wird sicher nicht leichter werden dadurch, es wird Kämpfe geben müssen. Ich meine, schön wäre es, wenn unter den Anthroposophen es gelänge, einmal so eine Zukunftsgemeinschaft vorwegzunehmen, wo jeder sein Ego so weit in den Zaum kriegt, dass also diese Kämpfe nicht mehr notwendig sind. Und das Geistige selber wirklich zum Tragen kommt, weil dort wäre die Verbindung dann da. Und jeder sei Ego eben so weit zähmt, dass es also nicht zu diesen Konflikten kommen muss. Und dann kann die Toleranz so weit gehen, zu sagen, ja, dann kann ja sein Ego sozusagen lassen, weil er hält sich selber im Zaum, dann muss nicht ich kämpfen dagegen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als zu kämpfen.
Auch unter uns.
Ja, natürlich, natürlich. Nein, ich meine, wenn man so nimmt, das wurde sicher in der Geschichte der anthroposophischen Gesellschaft viel geübt. Also nehmen wir das als positiven Punkt. Na ja, in diesem Sinne geht es dann weiter.